Deutschlandfunk zur Diskussion.
Heute Europawahlkampf. Ohne Merkel, ohne Visionen. Die Diskussionsleitung hat Stefan Detjen.
Wer in den Ostertagen verreist war und jetzt zurückgekommen ist, wer vielleicht im Ausland war, jetzt in Deutschland ist, bekommt auch hier jedenfalls jetzt vor Augen geführt, es stehen Wahlen bevor. In den Straßen hängen Wahlplakate der Parteien. Am 26. Mai ist die Wahl zum Europaparlament. In Bremen wird auch noch die Bürgerschaft gewählt. An diesem Wochenende läuten CDU und CSU in Münster ihren gemeinsamen Wahlkampf ein mit dem Spitzenkandidaten der europäischen Parteienfamilie EVP, Manfred Weber. Ohne Angela Merkel, auch das ist in den letzten Tagen von vielen Kolleginnen und Kollegen notiert, diskutiert worden. Für uns heute Abend im Deutschlandfunk Anlass, die Ausgangslage in diesem Europawahlkampf zu diskutieren mit zwei Kolleginnen und einem Kollegen, die ich hier bei uns im Hauptstadtstudio in Berlin begrüße. Und an jeden von Ihnen gleich am Anfang die Frage, wenn Sie in diesen Tagen in der Familie auf der Straße gefragt werden, was ist das Besondere an dieser Europawahl 2019? Kurz und knapp, was antworten Sie zunächst Kerstin Gammelin von der Süddeutschen Zeitung?
Ja, ich sage ganz klar, ihr müsst dahin gehen, wenn euch irgendwas am Herzen liegt mit sozialem Wohlstand, mit Sicherheit und auch Flagge zeigen, dann muss man einfach zur Europawahl gehen.
Ines Pohl, Chefredakteurin der Deutschen Welle, wird vielleicht auch im Ausland gefragt. Was antworten Sie?
Es war noch nie so wichtig, Europa zu unterstützen und auch der Welt zu zeigen, dass vieles, vieles in Europa weiter sehr gut funktioniert.
Andreas Rinke, Chefkorrespondent der Nachrichtenagentur Thomson Reuters, Ihre Antwort?
Ja, ich fordere ebenfalls zur Europawahl auf, egal wo man politisch steht, weil in Zeiten eines Brexits, der ja noch nicht abgeschlossen ist, es besonders wichtig ist, zu zeigen, wo man in Europa steht.
Danke für die ersten Antworten in dieser ersten Runde. Danke, dass Sie bei uns sind. Kerstin Gammelin, Ines Pohl, Andreas Rinke. Wenn man die Plakate anschaut, und ich weiß nicht, wer das vielleicht jetzt als Erster oder Erste beantworten kann, lässt sich in Deutschland in diesem Wahlkampf, der jetzt hier anläuft, erkennen, ob sich da bestimmte Themen ganz besonders herausschälen?
Also ich finde, dass man auf den Wahlplakaten vor allen Dingen Gesichter sieht und vor allen Dingen Frauen. Das ist so mein erster Eindruck. Ich war jetzt auch im Urlaub, bin durch die Stadt gegangen. Man sieht bei der CDU Frauen, man sieht bei der SPD eine Frau. Und von den Themen her, dass doch Sicherheit dominiert. Also wo soll Europa stehen? Wie können wir das sicherer machen? Es ist natürlich auch die AfD-Plakate, die auffallen, wo natürlich ein Mann drauf ist, Herr Meuthen. Und wo eher dann so die Frage steht, wir oder die, also Brüssel oder wir, wo dann die nationale Karte gespielt wird. Aber alle anderen, denke ich, das ist das Schöne, eigentlich sind progressiv, also weiblich und auch mit Themen, die die Leute interessieren.
Andreas Rinke, Ines Pohl, sehen Sie das ähnlich? Was fällt Ihnen in diesen ersten Tagen des Wahlkampfes auf?
Nun ist es so, dass es tatsächlich die erste Welle der Plakate ist. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein, was betont wird. Ich finde, dass die Parteien das, was sie auszeichnen soll, sehr stark unterstreichen. Die meisten, bis auf die AfD, äußern sich auf den Plakaten mit einer sehr proeuropäischen Botschaft. Also sie wollen eine Vertiefung oder engere Zusammenarbeit in einem bestimmten Segment. Das ist sicher bei den Sozialdemokraten eher was Soziales, bei den Grünen eher das Thema Umwelt und, wie erwähnt, bei der Union das Thema Sicherheit.
Ich habe den Eindruck, dass man sich unglaublich bemüht, frisch daherzukommen. Also es nimmt ein bisschen auf, was Sie gesagt haben. Es sind viele Frauen, die Farben sind frisch, aber es ist doch sehr dürftig, finde ich, mit was geworben wird. Jetzt sind Plakate, Plakate, Plakate müssen plakativ sein, sonst können sie nicht funktionieren. Aber für mich fehlt was drunter. Also man kann auch, finde ich, im Plakat durchaus eine zweite Ebene mitlaufen lassen und die fehlt mir. Also ich empfinde das als unglaublich bemüht, hey, alles ist doch super, weil man natürlich gegen diese Ermüdung und gegen diese Kritik angehen will. Aber also ich sehe nichts darunter Liegendes.
Also es fehlt der zündende Funke, das finde ich jetzt auch. Also eigentlich, klar, man sieht die Wahlplakate, man freut sich, dass es halt mal andere Gesichter sind. Aber dass die Überzeugung in einem wächst, um jeden Fall, ich muss da hingehen zu dieser Wahl, also so sehe ich das ehrlich gesagt auch noch nicht. Und was ich auch immer wieder feststelle, es wird auch zu viel mit negativen Botschaften gearbeitet, nach dem Motto, wenn wir das nicht machen, dann wird es ganz schlimm. Und was ich immer noch vermisse, genauso wie ich das beim Brexit, bei den Debatten um den Brexit vermisst habe, einfach die positive Erzählung. Also Europa als größtes Experiment in den letzten 100 Jahren überhaupt, dieser Staatenbund und wo wollen wir dahin und wo platzieren wir uns und diese positive Botschaft, dass wir Teil was Progressiven sind, das fehlt eben noch.
Aber vielleicht ist das keine Zeit für positive Botschaften. Ich meine, wir sind in einer dramatischen Situation. Das Thema, das Europa beschäftigt, auf den Plakaten, soweit ich sie gesehen habe, überhaupt keine Rolle spielt. Brexit, das ist ja ein Thema, das auch für eine krisenhafte Situation Europas steht.
Ja, aber mein Eindruck ist schon ein anderer. Also es gab ja vorher schon Kritik, dass wir eine mangelnde Kampagne für Europa haben, dass das alles noch zu zurückhaltend sei. Ich erinnere noch mal dran, dass der offizielle Wahlkampfauftakt von einigen Parteien noch gar nicht stattgefunden hat. Also bevor wir das jetzt alles wieder runterreden.
Aber es ist ja Zeit, ne? Es ist ein Monat bis zur Europawahl, ja, und aber kein Wahlkampfauftakt.
Wir wissen, dass aus früheren Wahlen, dass die Menschen sich, egal was für eine Ebene gerade gewählt wird, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, und das wird sicher auch bei der Europawahl so sein, eigentlich immer stärker in den letzten Wochen entscheiden. Also von daher finde ich diese Fokussierung richtig und ich nehme auch diese Negativhaltung gar nicht so wahr. Ich bin mir sehr sicher, dass wir eine Wahlbeteiligung haben, die erheblich höher liegen wird als 2014. Das hat nicht nur den Grund, dass die Leute durch Brexit und andere krisenhafte Entwicklungen gemerkt haben, wie wichtig Europa ist, sondern es hängt natürlich auch damit zusammen, dass Kommunalwahlen stattfinden in 10 Ländern, noch eine Landtagswahl in Bremen. Das führt sicher auch dazu, aber meiner Meinung nach ist das Fundament da, auf der sehr viel mehr Menschen diesmal wählen gehen werden.
Wenn wir den Horizont gleich am Anfang, wir werden das auch im Laufe der Sendung sicherlich noch weiter tun, einmal aufreißen, über Deutschland hinausschauen, dann kann man sich daran erinnern, das erste Mal, dass dieser anschwellende Wahlkampf uns wirklich beschäftigt hat, war durch die Meldung, durch die Bilder aus Ungarn, vom ungarischen Wahlkampf, der Plakatkampagne der ungarischen Regierung und der Fidesz-Partei gegen Jean-Claude Juncker, die Bilder mit dem amerikanischen Investor George Soros. Das hat gezeigt, was da für Spannungen, was da für polemische Potenziale auch in diesem Wahlkampf liegen. Also wird das ein Wahlkampf, der seine Dramatik vielleicht dann insgesamt wirklich erst in der europäischen Perspektive bekommt, in der wir dann sehen, das ist ein Wahlkampf, in der wir auch eine Ost-West-Spaltung Europas erleben.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ne? Also wir haben jetzt hier natürlich die innerdeutsche Perspektive, wenn wir über unsere Wahlplakate hier sprechen in Deutschland, aber es geht um Europa. Und gerade, Sie haben es angesprochen, Herr Detjen, wenn wir in den Osten gucken, es ist natürlich eine ganz andere Stimmung und es ist brutal. Also das ist die Europafeindlichkeit. Ich arbeite jetzt bei der Deutschen Welle. Wir haben natürlich die internationale Perspektive, haben auch in den ganzen europäischen Nachbarredaktionen Redaktionen, die in den Sprachen auch berichten können. Der Europa-Hass, der Hass natürlich auch auf Angela Merkel, die für viele da immer noch für einiges steht, ist immens. Und ich glaube, das müssen wir auch in den deutschen Diskurs einspeisen. Es geht bei der Wahl wirklich um mehr sozusagen als nur um die deutsche Perspektive. Es geht da wirklich um eine gesamteuropäische Perspektive. Und die fehlt mir schon auf den Plakaten, dass es irgendwo mitschwingt. Um was geht's? Es geht nicht nur um Deutschland und die innere Sicherheit um Deutschland. Es ist kein Bundestagswahlkampf. Es ist auch kein Landtagswahlkampf. Es ist ein Europawahlkampf. Und wo ist dieser Wille zu gestalten? Was ist eigentlich das gestaltende Ziel von den Personen, die auf diesen Plakaten werben für Europa, gerade im Hinblick auf die Angriffe überwiegend aus dem Osten? Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Frage.
Sagt Ines Pohl, die Chefredakteurin der Deutschen Welle, und spricht gerade Andreas Rinke von Thomson Reuters an.
Ja, ich wollte gleich widersprechen. Ich hatte mich ja vor allem auf die Plakate bezogen mit meinem Urteil. Es gibt ja auch noch einen Wahlkampf, der jenseits der Plakate stattfindet. Und da finde ich schon, dass auch die ganze Kampagne 2019 sehr viel weiter ist als 2014, weil tatsächlich mehr diskutiert wird, auch in Deutschland, was denn in den anderen europäischen Ländern passiert. Und das muss auch kommen, weil sich sowas wie ein europäisches Bewusstsein herausbilden muss mit all den Problemen, die Sie erwähnt haben, die es natürlich im Osten gibt, die es auch im Süden gibt. Also überall an den verschiedenen Rändern oder in den verschiedenen Teilen Europas wird anders über Europa gedacht als bei uns. Aber ich wollte nur mal darauf verweisen, dass die Parteienfamilien durchaus aktiv geworden sind, natürlich unter Druck, aber es hat die Suspendierung der ungarischen Regierungspartei durch die EVP gegeben, die konservative Parteienfamilie. Es hat die Suspendierung der rumänischen Regierungspartei durch die europäischen Sozialdemokraten gegeben und es läuft ein Suspendierungs- oder Ausschlussverfahren auch bei den Liberalen gegen die zweite rumänische Regierungspartei. In all diesen drei Fällen ist das Thema Werte und wofür steht Europa Teil der Debatte. Also es wird sehr grundsätzlich geführt und durchaus als Teil der Kampagne.
Kerstin Gammel.
Genau, wenn ich da einhaken darf, das ist aber auch wieder so, dass dann im Prinzip keine gesamteuropäische Kampagne für ein bestimmtes Ziel geführt wird, sondern man bemüht sich irgendwie, Leute, die Europa torpedieren, auszuschließen. Das ist für mich jetzt noch kein gesamteuropäischer Wahlkampf. Und ich finde, man vermisst an diesem Punkt jetzt auch schon ziemlich schmerzlich diese französische Initiative, die noch vor einem Jahr, anderthalb Jahren doch so ein Signal auch war für Europa, eine Neugründung, ein neuer Aufbruch. Das ist ja alles schon dann über die Monate runtergedimmt worden, weil einfach aus Deutschland die ausgestreckte Hand nicht in dem Maß ergriffen worden ist. Und ich habe noch im letzten Herbst die Erinnerungen wirklich in oder die Bemühungen in guter Erinnerung aus Frankreich, aus Paris, doch wenigstens sich zu einigen auf das Vorhaben einer Digitalsteuer, auf ein gemeinsames Projekt, wo man in allen Ländern Europas für werben kann. Also wo man auch den Leuten sagen kann, hört mal, wenn ihr für wählen geht, wenn ihr für eine dieser Parteien stimmt, dann werden wir uns dafür einsetzen, dass zum Beispiel die großen amerikanischen Konzerne reguliert werden, dass sie auch in Europa Steuern zahlen. Das war so eine Botschaft, die man eigentlich den Leuten hätte auch, sagen wir mal, nahe bringen können. Stattdessen gab es so kleinteilige Einigungen nur, die einfach im Wahlkampf nicht geeignet sind, die Leute zu gewinnen. Also, und das ist das, glaube ich, wieder das große Problem nach 2014 schon. Eigentlich wissen die Leute gar nicht, wenn ich jetzt wählen gehe in Europa, was genau kriege ich denn insgesamt in Europa?
Damit Kerstin Gammelin von der Süddeutschen Zeitung sprechen Sie jetzt indirekt Angela Merkel an. Von ihr wurden diese Antworten gerade auf Macron immer wieder erwartet, schon nach der ersten großen Reformrede, die er 2017 an der Sorbonne gehalten hat. Jetzt auch, das war ja schon ein früher Wahlkampfauftritt, ein Artikel Macrons Anfang März in verschiedenen europäischen Zeitungen publiziert. Die Antwort aus Deutschland kam nicht von Angela Merkel, sie kam von Annegret Kramp-Karrenbauer. Und das führte ja schon zur Diskussion darüber, wo ist Angela Merkel in diesem Wahlkampf?
Ich finde, da sollten wir auch ehrlich sein als deutsche Journalistinnen und Journalisten, dass die Rolle, die eigentlich Deutschland spielen müsste, vertreten durch die Bundeskanzlerin, in dem Maße nicht gefüllt wird.
Ja,
also
nicht, ja.
wo ist wirklich dieser Motor? Wir haben da viel drüber geschrieben und gesprochen und Beiträge gesendet. Dieser deutsch-französische Motor, wo ist da der deutsche Teil dieses Motors? Es gibt natürlich, es gibt den Aachener Vertrag, es gibt immer wieder symbolische Momente, die sich gut vor der Kamera machen, aber ich weiß, Herr Rinkel sitzt neben mir und zuckt, also sehen jetzt die Hörer nicht, er wird mir gleich widersprechen, aber ich möchte Frau Gammelin wirklich unterstützen. Die Aufgabe, die Deutschland hätte erfüllen müssen, in dem Moment wirklich eine positive Vision zu erzeugen, eine positive Erzählung zu schreiben, die fehlt. Und nur durch Abgrenzung und Ausgrenzung und sagen, nein, wir wollen die Partei nicht drin. Ich finde es ja auch gut, wie mit Rumänien umgegangen wird, wie mit der ungarischen Regierung umgegangen wird. Aber das reicht meiner Meinung nach nicht, um die Leute wirklich zu begeistern, um diesen Funken, den wir brauchen, wirklich zu sprühen.
Wenn ich widersprechen darf. Also ich sehe eine ganze Menge positive Vorstellungen. Ich weiß nicht, ob man die immer gleich Visionen nennen muss. Und zwar bei relativ vielen Parteien, auch hier in Deutschland. Und ich glaube, dass es ein Fehler ist, auch der deutschen Medien oder vieler deutscher Medien, immer Macron als Fixpunkt zu nehmen. Macron spricht nicht für Europa. Und gerade wenn Sie sich mit Osteuropa beschäftigen, müssen Sie das sehen, die Ablehnung von fast allen seinen Ideen dort ist extrem hoch. Wir sehen immer nur diese deutsche Auseinandersetzung und dann natürlich noch personalisiert, weil es in den Medien attraktiver ist. Merkel gegen Macron, das ist aber gar nicht die Grundauseinandersetzung in Europa. Macron hat Vorschläge gemacht, von denen einige interessant sind für Deutschland, einige möglicherweise interessant für Südeuropäer, einige für Osteuropäer, aber er spricht nicht für Europa. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, wir befinden uns jetzt im Wahlkampf. Und deswegen fand ich das eigentlich relativ logisch, dass nicht die Bundeskanzlerin auf Herrn Macron antwortet, der übrigens ja nicht als Präsident agiert hat, sondern als Chef einer Bewegung. Das darf man nicht vergessen. Er ist gleichzeitig eine Art Parteichef. Und als dieser führt er Wahlkampf. Und er führt Wahlkampf nicht etwa innerhalb von europäischen Parteienfamilien, sondern außerhalb mit einer Bewegung, die eine Alternative sein will. Also muss es auch eine kritische Auseinandersetzung mit seinen Vorstellungen geben und nicht einfach die Akzeptanz dessen, was Macron gesagt hat.
Das sagt Andreas Rinke von Thomson Reuters und Kerstin Gammelin, die jetzt auch schon wieder zuckt. Ja. Ich würde die Frage gerne noch mal ein Stück zuspitzen. Kann das die Rolle Angela Merkel sein. Ich meine, das ist wirklich ein fester Topos sozusagen auch in der innenpolitischen Diskussion geworden. Macron agiert, Macron der Treiber in Europa, Merkel reagiert nicht, entweder weil sie keine Regierung hat oder weil sie keine Visionen hat, weil sie nicht weiß, was sie eigentlich will mit Europa. Die Gegenthese könnte sein, das ist ein Rollenspiel. Macron macht das, Deutschland, die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik kann da gar nicht so agieren. Das wäre am Ende möglicherweise sogar kontraproduktiv.
Sicherlich ist das auch in gewisser Weise ein Rollenspiel, weil natürlich Frau Merkel und Herr Macron jede in seinem Land dann Regierungschefin bzw. Staatspräsident ist. Trotzdem würde ich noch mal widersprechen wollen. Und es ist zwar auch richtig, dass Herr Macron nicht für Europa spricht. Trotzdem möchte ich noch mal daran erinnern, wir alle aufgeatmet haben, als Herr Macron die französische Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Und zwar haben viele deswegen aufgeatmet, weil es hieß, das ist für Europa ein gutes Zeichen. Und die Vorschläge, die Herr Macron seither gemacht hat, auch die Ideen, die er entwickelt hat, es ist ja nicht so, dass in Deutschland jetzt alle stehen müssen und sagen müssen, das finden wir gut, das machen wir auch so. Aber wenn man davon ausgeht, dass dieser deutsch-französische Motor in Europa auch deswegen wichtig ist, weil Frankreich seine Follower hat und Deutschland seine Follower hat und zu Deutschlands Followern auch die Südeuropäer in gewisser Weise die Osteuropäer in gewisser Weise zählen, dann ist es doch wichtig, finde ich, dass aus Berlin auf Augenhöhe eine Antwort kommt, und zwar zu gemeinsamen Ideen und gemeinsamen Projekten und nicht kleinteilig das wollen wir nicht oder das wollen wir nicht. Und ich finde, dass Frau Kramp-Karrenbauer, die ja aus dem Saarland ist und die Befindlichkeiten der Franzosen so gut kennt wie oder viel besser kennt als jetzt Menschen, die nicht direkt an der Grenze zu Frankreich wohnen, dass die Antwort von Frau Kramp-Karrenbauer auf Herrn Macron doch in gewisser Weise despektierlich war, weil sie hat so geantwortet, dass sie den Franzosen im Prinzip zwei Neins vorgeworfen hat und eine Forderung, zum Beispiel den Sitz des Europäischen Parlaments von Straßburg wegzunehmen und nur nach Brüssel zu verlagern. Das mag in den Augen rational rechnender Deutschen sicher Sinn machen, aber das ist für Frankreich wirklich ein No-Go, und das muss man diplomatisch verhandeln, wenn man das machen will. Das kann man nicht dem Präsidenten vorwerfen und auch zu sagen, wenn es euch so wichtig ist mit Europa, dann teilen wir uns doch euren ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Das war auch eigentlich ein Affront gegenüber den Franzosen. Und deswegen bin ich da wenig optimistisch, dass da noch eine große gemeinsame deutsch-französische Achse zustande kommt in diesem Wahlkampf.
Widerspruch oder Ergänzung von Andreas Rinke und
Ja, ein Widerspruch und eine Ergänzung. Ich wundere mich immer so ein bisschen, dass gar nicht zur Kenntnis genommen wird, dass es im letzten Jahr sehr wohl deutsch-französische Einigungen gab über zentrale Punkte, die Macron gefordert hat, wie zum Beispiel Eurozonenbudget. Ja, das ist in Leseberg eingeflossen. Das kann man beurteilen, wie man will, aber das war die Kompromissformel, die dann auch im Dezember in abgeschwächter Form, so ist Europa nun mal, dann beschlossen wurde, auch im Kreis der damals noch 28, aber gilt dann für die EU 27. Und die Ergänzung ist, dass man eben auch dieses Rollenspiel in Deutschland sehen muss. Auch das kann man kritisch sehen, aber wir haben nun mal eine besondere Situation, dass der Regierungschef zurzeit nicht Parteivorsitzende ist. Also Merkel spielt eine andere Rolle als Kramp-Karrenbauer. Und das war ja die ursprüngliche Frage, auch ob Merkel sich dazu sehr zurückhält. Sie agiert jetzt als Kanzlerin, hat das auch seit der Wahl im Dezember ganz klar gemacht, dass für Wahlkämpfe jetzt eine Parteivorsitzende zuständig ist. Und dann kann man die einzelnen Stellungnahmen von Frau Kramp-Karrenbauer kritisch oder positiv sehen. Aber es ist ein anderes Rollenspiel, was man zumindest mal als Basis der Beurteilung erstmal zur Kenntnis nehmen sollte.
Ich gebe Herrn Rinke recht, natürlich spricht Macron nicht für Europa. Er spricht natürlich in allererster Linie auch für sein eigenes Land. Das sind auch seine ureigenen Interessen. Man darf ihn jetzt wirklich auch nicht verklären. Also da gebe ich Ihnen völlig recht.
Ja, und seine Bewegung.
Auch seine Bewegung nicht und auch seine politische Agenda. Und wir wissen ja auch alle, wie groß der innenpolitische Druck ist, unter dem er stand ja und auch immer noch steht. Der hat ja seine Probleme noch lange nicht gelöst. Aber Europa ist auch Kommunikation. Und Angela Merkel ist die populäre Figur aus Deutschland, die ist bekannt und sie hätte ein Zeichen setzen müssen. Und ob sie das als Parteichefin tut oder als Kanzlerin, in dieser existenziellen Krise, Herr Dedin hat es angesprochen, mit dem Brexit auf der einen Seite, auf der anderen Seite mit einem Präsidenten Donald Trump, der völlig unberechenbar ist, all die Kraft, die dieses transatlantische Verhältnis wirklich auch in Stabilisierung sozusagen in Europa gewährleistet hat, die ist weg, die Unberechenbarkeit, die dadurch kommt. Und da finde ich, kann man von der Kanzlerin, die so viele Jahre im Amt ist, man muss sogar ein klareres Signal für Europa erwarten. Dass es gerade schwierig ist in der aktuellen Regierungskonstellation, das ist alles ganz klar, aber ich finde wirklich nochmal, das ist ein dramatischer Moment für Europa. Wir wissen nicht, wo wir in 5 oder 10 Jahren stehen. Und da darf man sich, finde ich, nicht dahinter verstecken, ob man Kanzlerin ist oder Parteichef.
Aber das sind doch zwei Grundhaltungen, die letztlich auch den Wahlkampf bestimmen. Die Grundhaltung von Macron ist, und das ist aus französischer Sicht absolut verständlich, und es wurde ja auf den Präsidentschaftswahlkampf hingewiesen. In Frankreich ist diese Debatte und dieser Wahlkampf sehr stark eine Entscheidung für oder gegen Europa. Ich würde sagen, dass das in Deutschland nicht der Kern der Debatte ist. Und das erklärt genau auch die anderen Herangehensweisen. Hier soll im Vordergrund stehen, weil wir natürlich auch Rechts- und Linksaußenparteien haben, die aber nicht so dominant werden, dass sie die deutsche Politik im Moment bestimmen oder dass selbst aus Deutschland dann eine Mehrheit der Abgeordneten im Europäischen Parlament gestellt würden. Hier dominiert die Auseinandersetzung zwischen relativ moderaten pro-europäischen Parteien. Und wenn man den Fokus darauf legt, dann hat man tatsächlich ein bisschen Probleme mit der Auseinandersetzung mit Macron und dieser Alles-oder-Nichts, nenne ich sie jetzt mal, Rhetorik, die er natürlich für den französischen Wahlkampf braucht. Und deswegen wirkt alles so ein bisschen unentschieden und abgeschwächt in der deutschen Diskussion. Denn selbst die Sozialdemokraten oder die Grünen haben doch mit vielen von den Macron-Vorschlägen in Wirklichkeit Probleme.
Innenpolitisch gebe ich Ihnen recht. Aber aufgrund der wichtigen Rolle, die Deutschland in Europa spielt, müssen wir den Blick erweitern. Frau Gammelin hat es gesagt, Deutschland, Angela Merkel, wäre in der Lage, eine Brücke in manche osteuropäische Länder zu schlagen, die wir unbedingt brauchen, damit dieses Projekt...
Sie geht ja jetzt auch nach Kroatien.
Macht sie auch. Ich finde, es ist auch nicht schwarz und weiß, sie macht ja auch nicht alles falsch. Ja. Es ist mir jetzt auch, jetzt argumentiere ich schon selber fast ein bisschen extrem von meinem eigenen Geschmack, aber wir wollen ja auch zuspitzen, um Argument zu schärfen. Aber das ist die Aufgabe, finde ich, auch jetzt für Angela Merkel, für Deutschland, nicht nur innenpolitisch zu denken, was wird hier gefragt. Klar, Europa ist breit, alle Parteien bis auf die AfD sind ganz klar pro-europäisch. Da muss der Kampf, den Macron in Frankreich kämpfen, muss hier nicht gefochten werden. Aber gerade weil es ja hier so ist, könnten wir, finde ich, den Blick erweitern oder vergrößern und vor allen Dingen versuchen, Osteuropa wirklich mit drin zu behalten in dieser Europäischen Union.
Ich finde, diese Diskussion macht jetzt gerade sehr deutlich dieses Manko des Wahlkampfs, weil wir aus innenpolitischer Sicht argumentieren, sowohl aus deutscher Sicht als auch aus französischer Sicht oder aus Sicht der Osteuropäer. Und gerade hier fehlt eben das gemeinsame europäische Projekt, wo sich alle dahinter stellen könnten. Sowohl die Deutschen mit ihren innenpolitischen Gegebenheiten, Frankreich mit der Alles-oder-Nichts-Rhetorik und die Osteuropäer mit ihren speziellen Wünschen. Nicht zu vergessen auch die im Süden, Griechenland, Italien, haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, wo ja auch, also es ganz dramatisch aussieht, Salvini mit 37% in den Umfragen. Also da kocht wirklich richtig was. Und das große Manko dieses Wahlkampfes,
Spanien, ne?
Genau, ist, dass es eben kein europäisches Projekt gibt, womit alle in den Wahlkampf ziehen. Und das muss ich leider sagen, ist in der Analyse einfach auch Berlin anzulassen.
Aber würden Sie, Frau Gammelin, sagen, dass das eine Besonderheit dieses Wahlkampfes ist? Oder ist das nicht die Klage, die ja auch schon immer über Europa geführt wurde und das, was Europawahlkämpfe schon immer und vielleicht früher ja doch sogar noch stärker ausgeprägt hat als diesen, wo wir, Andreas Rinke hat das eben gesagt, wo wir eine Menge gemeinsamer europäischer Themen haben.
Ich habe mir das extra nochmal angeguckt jetzt für 2014, was da so die großen Wahlkampfthemen waren. Wir hatten damals zur Erinnerung gerade diese Euro-Krise. Griechenland war noch ganz stark, ob sie bleiben oder gehen. Und da war der Euro ein großes Thema. Da war die Bankenunion, die Banken sicherer machen, ein großes Thema. Und auch ein bisschen soziales Europa als Thema. Also das hat sich natürlich gewandelt. Dieses Jahr sind das andere Themen. Aber ich würde sagen, es ist zumindest kein Fortschritt gegenüber 2014.
Dem, Das sehe ich nicht so. Ich glaube schon, es stimmt, es hat damals ein Thema gegeben, was so überwölbend war, auf das dann aber völlig unterschiedliche Antworten gefunden waren, die man im Wahlkampf nutzen konnte mit der Eurokrise und dem Umgang mit Schulden. Dennoch würde ich sagen, auch wenn es ein bisschen desillusionierend klingt, vielleicht ist es so, dass es außer dem Behaupten gegenüber dem Zerfall, nämlich angesichts der Brexit-Debatte, tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Motive gibt, warum Menschen bei dieser Europawahl in den 27 Ländern oder Großbritannien wird ja möglicherweise jetzt auch mitmachen, warum dort gewählt wird. Es sind eben sehr unterschiedliche Motive und ich erinnere daran, dass die transnationalen Listen, die Macron ja vorgeschlagen hatte, von den anderen Staats- und Regierungschefs, und da ging es nicht nur um Deutschland, nicht gewollt wurden, weil die das Gefühl haben, dass wir eigentlich noch nicht so weit sind. Also dass im Osten ganz andere Themen dominieren als im Westen oder im Süden. In dem einen ist es das Thema Arbeitslosigkeit, bei den anderen das Thema Sicherheit, Militär, Innovation. Die Gefühlslage in verschiedenen EU-Ländern ist sehr unterschiedlich und das wird nun mal national gewählt. Deswegen finde ich es auch richtig, dass Parteien die Themen in den Vordergrund stellen, auch wenn sie abweichen von anderen Ländern, die für ihre Wähler die entscheidenden sind.
Die Journalisten Andreas Rinke, Kerstin Gammelin eben gehört und Ines Pohl in dieser Deutschlandfunk-Diskussion am Mittwochabend über den beginnenden Europawahlkampf. Und wenn wir nochmal auf die Besonderheiten dieses Wahlkampfes und auch des letzten schauen, dann kann man nochmal festhalten, es ist jetzt der zweite Wahlkampf, der zweite Europawahlkampf, bei dem die Entscheidung über das Europäische Parlament bewusst von den großen Parteienfamilien verknüpft wird mit der Besetzung der künftigen Spitze der Europäischen Kommission. Die Spitzenkandidaten der beiden großen Parteienfamilie, Manfred Weber für die EVP, Timmermans für die Sozialdemokraten, treten an, auch als künftige Kommissionspräsidenten. Wir haben Erfahrung damit, mit diesem Modell, das immer auch umstritten war. Angela Merkel war Skeptikerin, steht dem wahrscheinlich auch heute noch skeptisch gegenüber. Wir haben Erfahrung damit, wenn wir das mal bilanzieren, ist das etwas, was Gemeinsamkeit gestiftet hat bei dieser Wahl, was sich bewährt hat, was das Versprechen an Demokratie, was damit auch an die Wählerinnen und Wähler in Europa verbunden war, was eingelöst worden ist. Wer hat eine Antwort darauf?
Also wenn wir uns an 2014 erinnern, war damals die Lage ja so, dass die sozialdemokratische Parteienfamilie und die Volkspartei, also zu denen auch CDU und CSU gehören, in der Lage waren, mehr als die Hälfte der Sitze im Europäischen Parlament zu gewinnen. Und dadurch war es möglich, eine Art informelle große Koalition zu schmieden. Und nur durch vorherige Absprachen des damaligen Parlamentspräsidenten und auch Spitzenkandidaten Martin Schulz mit dem damaligen EVP-Spitzenkandidaten Jean-Claude Juncker war es möglich, Jean-Claude Juncker in das Amt des Kommissionspräsidenten zu hieven. Also es gab sehr viele Skeptiker unter den Partei- und unter den Staats- und Regierungschefs, wie Sie gesagt haben. Ich denke, es hat sich aber in der Rückschau bewährt, dass dieses Prinzip, der Wahlgewinner wird auch Kommissionspräsident, wenn er denn eine Mehrheit im Parlament findet und unter den Regierungschefs auch gewählt wird, dass dieses Prinzip sich bewährt hat. Die Kommission ist deutlich politischer geworden. Es gab deutlich weniger Gesetzesinitiativen, deutlich weniger Bürokratie. Jean-Claude Juncker hat das eine oder andere...
Als positiv bewerten.
Als positiv, das finde ich als positiv, ja.
Mangel an
Arbeitsbereitschaft. Ich weiß noch, als ich 2008 nach Brüssel als Korrespondentin gewechselt bin, kann ich mich gut erinnern, da gab es eine Öko-Design-Richtlinie und da wurde darüber gestritten, über den Durchmesser von Duschköpfen, weil dann darüber gestritten wurde, wie viel Wasser da durchkommt und wie effizient dann der Wasserverbrauch ist. Und da wurde sehr ausgiebig drüber gestritten. Diese Diskussion, die hat man eben jetzt nicht mehr gehabt, sondern es ging eben vielmehr politisch darum, wie kann man Wachstum erzeugen, wie kann man die Banken sicherer machen, wie kann man vielleicht auch Soziales voranbringen. Und das hat Jean-Claude Juncker als ehemaliger Regierungschef von Luxemburg, als Spitzenkandidat und wirklich erfahrener Politiker dann ganz gut vermocht.
Mhm. Blick aus dem Maschinenraum. Ich glaube, von außen drauf geguckt ist natürlich das Problem, dass die Menschen wenig bekannt sind. Und gerade in diesen Zeiten, in denen Wahlkämpfe so personalisiert sind, ist das ein Problem für Demokratien. Ne? Also wer ist dieser Weber? Wer ist dieser Timmermans? Selbst Barley, da gibt es aktuelle Umfragen heute, glaube ich, wie viele Menschen kennen Sie? 36% oder so. Also,
und damit ist sie an der
Spitze. In Deutschland. Ich bin jetzt in Deutschland.
Also das, wenn wir aber Weber sprechen, sprechen wir über einen europäischen Spitzenkandidaten.
Genau, ja, ich weiß, ja. Aber das ist also einfach so, einfach die, wenn man diese personalisierten Wahlkämpfe betreibt. Wir haben vorhin zum Beginn dieser Sendung über die Plakate gesprochen. Das ist natürlich eine Krux an der Sache, wenn einerseits die Person im Mittelpunkt steht oder stehen soll, auf der anderen Seite aber Inhalte, die aber mit den Personen überhaupt nicht verbunden wird. Und dann ist der andere Punkt, glaube ich, dass die Gefahr zumindest besteht, dass man den Eindruck hat, es ist nur ein Geschachere. Geht es am Ende doch eher um Posten als um Inhalte. Bei dieser Art sozusagen die Posten zu besetzen. Das ist sicher eine Gefahr in dieser aktuellen Vereinbarung.
Also ich sehe es als positiv an, dieses Spitzenkandidat im Prinzip, weil es ein Teil der Normalisierung der Europawahl ist. Es muss sich irgendwann, wenn wir so eine Art europäische Identität haben wollen, muss es darauf hinauslaufen, dass wie bei jeder anderen Wahl auch Köpfe für Programme stehen. Es stimmt, und das war auch übrigens 2014 der Einwand, gegen das Prinzip, dass es im Moment auch noch Kandidaten fördert, die kein sehr hohes Risiko eingehen. Also das Argument 2014 war gewesen, was ist denn mit einem Staats- und Regierungschef, der vielleicht sehr gut ist, aber der jetzt keine Lust hat, sein Amt aufzugeben und dann in eine ungewisse Wahl zu gehen. Das ist ein Argument, ersetzt aber, finde ich, nicht das Spitzenkandidatenprinzip, weil es natürlich gut ist, dass Menschen lernen, dass auch bei der Europawahl, und wir haben es mit Herrn Juncker gesehen, der ja doch, egal ob positiv oder negativ gesehen, aber schon eine prägende Figur für diese Kommission geworden war, dass sie wissen, Menschen stehen an der Spitze auch einer Brüsseler Behörde.
Ist das nicht funktional, theoretisch problematisch. Spitz gesagt, gaukelt man den Wählern in Europa nicht was vor, nämlich die Illusion, dass wie bei einer nationalen Wahl aus dem Parlament dann eine Regierung hervorgeht. Die Kommission ist aber keine Regierung. Sie ist nicht die Regierung Europas. Es gibt Regierungen, die sitzen im Rat zusammen. Die Kommission ist ja was? Eine oberste Verwaltungsbehörde, die Hüterin der Verträge. Es ist anders als in nationalen parlamentarischen Demokratien.
Ja, die Kommission ist, wenn man so will, die Gesetzgebungsbehörde Europas. Also da entstehen eben alle Gesetze, auf die die Staats- und Regierungschefs sich vorher einigen, beziehungsweise die sie gerne vorantreiben wollen. Ich denke nicht, dass man zu viel verspricht, weil man verspricht den Wählern ja nicht, dass es jetzt eine europäische Regierung gibt, sondern man verspricht den Wählern, dass sie mehr Einfluss darauf haben, wer an der Spitze dieser Gesetzgebungsbehörde steht, indem man den Spitzenkandidatenprozess hat, also indem die Parteien mit Spitzenkandidaten ins Rennen ziehen. Ich glaube, das ist auch viel transparenter, als wenn sich die Regierungschefs nach der Europawahl zusammensetzen, sich in die Augen schauen und sagen, was haben wir jetzt für Posten? Also wir haben das Parlament, die Kommission, die EZB, also die Europäische Zentralbank, die Eurogruppe. Also man schaut sich alle diese Posten an und dann wird ein großes Spiel gestartet, wie diese Posten zwischen den Parteien und Ost und West und
doch,
Süd und Nord
austariert werden. Das muss doch trotzdem noch passieren. Wir haben 5 Spitzenposten zu vergeben nach dieser Wahl. Kommissionspräsident, Parlamentspräsident, Ratspräsident, EZB-Präsident und Außenbeauftragter oder Außenbeauftragte. Eurogruppenchef. Also das werden die Staats- und Regierungschefs miteinander aushandeln müssen, führt da gar keinen Weg dran
herbei. Ja, aber zumindest der Erste, der Kommissionspräsident, wird, da haben die Wähler schon ein Wort mitzureden.
Und zum einen sehe ich die Brüsseler Behörde auch nicht nur als eine Behörde, sie ist eben mehr. Sie ist was Einzigartiges, die sicher keine klassische Regierung im nationalen Sinne ist, wobei es unter den 27 Regierungen mal nebenbei gesagt auch so große Unterschiede gibt, dass man sich fragen kann, ob wir das immer über denselben Leisten scheren können. Sie ist mehr. Sie hat ein Initiativrecht und Frau Gamelin hat ja darauf hingewiesen, dass Juncker mit seiner Absage an eine überbordende Gesetzgebung in der EU-Kommission durchaus Akzente hat setzen können. Dafür steht auch eine Person. Zum anderen ist es eine klare Stärkung des Europäischen Parlaments gewesen, gerade gegenüber dem Rat. Es ist eben jetzt so, dass der Rat und die Staats- und Regierungschefs nicht mehr alleine über diese Posten entscheiden können. Über einige schon, aber über diesen Posten eben nicht mehr, der ganz zentral ist für dieses Gefüge EU.
Und trotzdem verstehe ich das Unbehagen, was Herr Detjen in Ihrer Frage mitschwingt, aber da muss man sich auch immer fragen, was ist die Alternative? Ne? Und das ist, glaube ich, das wollten Sie gerade sagen, wenn man weiß, Sie setzen sich im Hinterzimmer zusammen und schnapsen das dann aus, du kriegst den. Das ist ja auch keine Alternative, die ist ja auch nicht demokratisch. Also wahrscheinlich ist es dann vielleicht doch das Beste, was wir im Moment haben, in der Hoffnung, dass sich auch sowas etabliert über die Jahre, wie ein Verständnis innerhalb Europas.
Kerstin Gammelin hat es eben angedeutet, bei der letzten Europawahl war das insofern noch anders, weil absehbar war, dass die beiden großen Parteienblöcke das jedenfalls entscheiden können und wir es dann eben in den Personen Jean-Claude Juncker und Martin Schulz noch mit Personen zu tun hatten, die auch persönlich einfach einen guten Gesprächsdraht miteinander hatten. Das wird dieses Mal aber ja erkennbar anders sein. Das Europäische Parlament wird anders aussehen mit, ja, viele sagen, massiv gestärkten Antieuropäern, Rechtspopulisten, mit Macron und seiner Hommagebewegung, neuen Formationen. Was lässt sich da jetzt schon absehen?
Also ich denke, es wird deutlich schwerer, dieses Spitzenkandidatenprinzip genauso durchzusetzen wie 2014. Man muss dazu wissen, dass der Gewinner, also der Spitzenkandidat der Partei, die die meisten Stimmen hat, der natürliche Kandidat für den Kommissionsvorsitz dann ist. Er braucht aber eine Mehrheit im Europäischen Parlament und er braucht dann auch natürlich eigentlich alle Stimmen der Staats- und Regierungschefs. Und das sieht jetzt schon so aus, dass diese informelle Absprache wie 2014 zwischen, ich sag's mal vereinfacht, der SPD oder den Sozialdemokraten und der Volkspartei so nicht möglich sein wird, weil die Umfragen zeigen, dass mindestens noch eine dritte Kraft oder eine dritte Parteienfamilie benötigt werden wird, um eine Mehrheit im Parlament zu bekommen für einen Kandidaten. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zum Beispiel die Liberalen diese dritte Kraft werden könnten, wo auch Herr Macron und seine Bewegung En Marche sich anschließen wollen, dann wird es schon knapp, weil die drei müssten sich dann auf Herrn Weber einigen als Spitzenkandidaten beziehungsweise als Vorschlag für den Kommissionspräsidenten. Und ich glaube nicht, dass die Liberalen einfach so Herrn Weber mit unterstützen werden.
Aber auch das ist letztlich eine Normalisierung des Prozesses. Ich erinnere daran, wie schwierig das war, nach der Bundestagswahl eine nationale Regierung zustande zu bringen. Das hat Monate gedauert, weil sich natürlich die beteiligten Parteien, wenn es eben nicht eine oder zwei dominierende Kräfte gibt, zusammensetzen müssen und Kompromisse schließen müssen. Das ist normal. Also es wird sicher möglicherweise diskreditiert werden als das große Geschachere, eben gerade aus dem deutschen Blickwinkel heraus, der ein politisches System hat, das immer auf Konsens und sehr oft auf Koalitionen setzt, ist das eigentlich ein relativ normaler Prozess. Es wird nicht mehr so einfach gehen. Es kann sein, dass das Wochen, ich fürchte vielleicht sogar Monate dauert. Aber es gehört zu diesem normalen Prozess dazu, dass es ein Ausgleich zwischen verschiedenen politischen Parteienfamilien stattfindet. Und der betrifft auch Posten.
Aber es geht ja um mehr als um Posten. Am Ende geht es ja auch darum, welche Initiativen erfolgreich sind, am Ende welche Gesetze formuliert werden. Und es wird natürlich mit einem starken antieuropäischen Block deutlich schwieriger werden. Und je nachdem, Sie haben es ja angesprochen, Herr Rinke, kommen die Briten rein oder nicht? Wie werden die sich dann verhalten? Das muss uns schon bewusst sein. Also das wird alles noch zäher werden und wird dann natürlich, also mutmaßlich, wird dann natürlich sozusagen die antieuropäischen Kräfte eher noch bestärken, fast schon wie so ein Perpetuum mobile, ne? weil die Prozesse noch länger dauern und die Entscheidungen noch schwieriger zu treffen sein werden, desto leichter wird sein, hier dieses Europäische Parlament, diese Europäische Union funktioniert ja nicht. Also ich glaube, da müssen wir schon mit Sorge drauf gucken. Das wird nicht einfach sein. Bei aller Normalisierung, die ja auch wichtig und richtig ist und dass nur die zwei großen Kräfte das untereinander ausbaldowern, war ganz bestimmt auch nicht demokratisch. Aber das ist, finde ich, schon, das wissen Sie besser, Frau Gammelin, Sie haben lange in Brüssel gearbeitet, aber das wird schon schwierig sein für die Prozesse.
Einen Begriff, den Ines Pohl gerade verwendete, will ich mal kurz hinterfragen. Der Block, sagte Ines Pohl gerade, der antieuropäischen Parteien. Und da gibt es ja schillernde Signale, die wir gesehen haben. Wir sehen einerseits diese Versuche unter Führung des italienischen Lega-Chefs Salvini, da ein Bündnis zu schmieden. Die AfD ist da auch dabei. Die Frage ist, wer sich dann da noch drum gruppiert. Die polnische PiS vielleicht, die Fidesz-Partei aus Ungarn vielleicht. Wer weiß, aber gleichzeitig sehen wir, so einheitlich sind die gar nicht. Je mehr die zusammensitzen, desto mehr sieht man auch, dass das ein ausgesprochen heterogener Block ist, wenn man den Begriff überhaupt verwenden will. Was überwiegt für Sie im Augenblick?
Ja, man hat es schon vor fünf Jahren auch gesehen. Da kamen ja auch alle diese Parteien schon ins Europaparlament. Und es war für sie lange Zeit überhaupt unmöglich, eine Fraktion zu bilden, weil man da mindestens fünf Parteien aus fünf Ländern oder aus sieben Ländern brauchte. Und diese Mehrheit kam einfach gar nicht zustande. Ich denke, wenn wir nach Italien schauen, wie viel Zuwachs da Salvini hat, wenn wir auch Frankreich nicht vergessen mit Le Pen und natürlich die AfD und auch die Österreicher, dann wird dieser antieuropäische Block oder dieser nationalistische Block wahrscheinlich sehr groß werden. Er wird aber, denke ich, nicht so groß werden, dass diese Parteien ein Mitspracherecht haben werden, bei der Vergabe der entscheidenden Positionen.
Frage in die Runde, Andreas Rinke, Ines Pohl, schaue ich jetzt auch an. Sind wir uns da alle so sicher, dass das so ist, wie Kerstin Gammelin das gerade schildert? Oder kann das sein, dass wir haben so viele Überraschungen nach Wahlen erlebt in den letzten Jahren, dass wir am Morgen des 27. aufwachen
sehen? Ich glaube, wir müssen mit allem rechnen. Also wie Sie sagen, wir haben so viel erlebt in den vergangenen Jahren. Brexit, Trump und so weiter und so fort. Natürlich die Blockbildung, es ist schon richtig. Ne? Gerade weil es eben Nationalisten sind, sind die wenig daran interessiert, die anderen Nationalisten in ihrem Nationalismus zu stärken. Aber es kann halt schon sein, dass sie sich sozusagen in der Ablehnung von pro-europäischen Gesetzgebungen dann da wieder vereinen. Also das, wie gesagt, da sehe ich schon eine große Gefahr.
Ich glaube, das größte Risiko liegt aus meiner Sicht tatsächlich im Wahlergebnis selber, weil wir kommen jetzt erst in die entscheidende Phase und wir wissen, dass es nicht nur aus Drittstaaten sicher noch Kampagnen geben wird, die ganz gezielt auf Emotionen setzen. Von daher wäre ich Russland, andere, genau, durchaus auch aus den USA, einzelne Akteure, die ja im Übrigen auch die Brexit-Kampagne unterstützt haben, die Interesse daran haben, dass die EU nicht wirklich funktional ist. Aber das ist das Wahlergebnis. Ich glaube nur, dass nach der Wahl, wenn das eintritt, was im Moment die Vorhersagen bringen, dass nämlich tatsächlich ein starker rechter und übrigens linker Block, links außen dürfen wir nicht vergessen, entstanden ist, dass möglicherweise eine einigende Wirkung auf die moderateren Parteien hat. Wir haben das auch gesehen beim Brexit. Durch die Bedrohung des Brexits haben die 27 EU-Länder eigentlich in diesem Punkt relativ gut zusammengehalten und deswegen war ich immer davor vor diesen Untergangsszenarien, weil es immer auf eine Aktion auch eine Reaktion gibt. Und es kann durchaus sein, dass die sogenannten moderaten proeuropäischen Kräfte dann in einer anderen Form zusammenarbeiten, als wir das bisher kennen.
Stichwort Brexit, jetzt ganz am Ende nochmal von Andreas Rinke eingeführt. Ich will das nochmal aufgreifen. Also wahrscheinlich, Sie haben es eben gesagt, auch in Großbritannien, im Vereinigten Königreich dann nochmal, wer hätte es gedacht, auch das konnte sich kaum jemand vorstellen, nochmal Europawahl. Das wird die skurrilste Wahl oder der skurrilste Teil dieser Wahl. Die Briten, die Parlamentarier wählen sollen, deren Sitze eigentlich schon gestrichen oder an andere vergeben worden sind.
Also ich denke, das ist auch ganz schwierig zu machen, weil dann stellt sich ja nicht nur die Frage, wie wird jetzt der Wahlkampf gemacht, wer stellt sich da überhaupt auf, um da reingewählt zu werden. Die nächste Frage ist, jedes Land bekommt ja eigentlich auch einen Kommissar, bekommen dann die Briten noch einen neuen Kommissar oder gibt es da nochmal jedenfalls einen Kandidaten für die neue Kommission? Das ist alles sehr offen und total skurril. Ich möchte aber bei dem Brexit noch auf einen Aspekt aufmerksam machen. Die Kampagne ist ja damals geführt worden mit Yes or No, Leave or Remain, also Black and White. So, das ist so diese Nachricht der Populisten gewesen. Wir brauchen jetzt eine einfache Lösung. Entweder wir bleiben oder wir gehen. Und was wir jetzt gelernt haben in diesem Elend-10-Prozess ist eben, dass es diese einfache Lösung nicht gibt. Also eigentlich ist diese Brexit-Verschiebung jetzt erstmal auf Ende Oktober und man weiß ja nicht, wie es danach weitergeht. Eigentlich ist diese Brexit-Verschiebung eine krachende Niederlage für alle Populisten und Nationalisten in Europa, weil sie sind mit dieser einfachen Botschaft gescheitert. Also man weiß zwar jetzt nicht, wie es ausgeht, aber zumindest der Ansatz, der war und ganz, nicht erfolgreich.
Ganz am Ende nochmal.
Ich finde, die waren doch schon ganz schön erfolgreich, die Populisten in dem Vereinigten Königreich, weil sie einfach ein ganzes politisches System zerbröselt haben. Aber ich würde gerne, Herr Rinke, einen Gedanken von Ihnen aufnehmen. Es kann ja in der Tat sein, dass wenn Briten nochmal Großbritannien sich nochmal an den europäischen Wahlen beteiligen darf, dass da durchaus Kräfte frei werden, die am Ende sogar dazu führen, dass es nochmal ein Referendum gibt im Vereinigten Königreich und am Ende sogar dazu führen können, dass Großbritannien in der Europäischen Union bleibt. Da sind so viele unberechenbare Kräfte im Spiel, dass man ja diesen Impuls durchaus auch als eine Möglichkeit dann wiederum wertschätzen darf.
Also, das ist nochmal ein Stück Hoffnung. Ein positiver Aspekt in einer differenzierten, gemischten Bilanzausblick auf den beginnenden Europawahlkampf. Ich danke Ihnen.
Das war die Sendung zur Diskussion. Heute Europawahlkampf. Ohne Merkel, ohne Visionen. Es diskutierten Kerstin Gammelin, stellvertretende Leiterin des Berliner Parlamentsbüros der Süddeutschen Zeitung, Ines Pohl, Chefredakteurin der Deutschen Welle, und Andreas Rinke, Chefkorrespondent der Nachrichtenagentur Reuters. Die Diskussionsleitung hatte Stefan Detjen, Deutschlandfunk.